und wunderbar und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und ich danke dir für den heutigen Morgen, auch in dieser Hitze, in dieser Sonne, in dem, wo wir auch hier sein dürfen und dein Wort hören dürfen. Und ich lege mich dich ganz hin, ich lege dir mein Herz hin, dass dein Wort gesprochen wird, deine Wahrheit gesprochen wird. Und ich danke dir, dass wir erfüllt heute nach Hause gehen, als wir heute in der Hitze reingekommen sind. Amen. Guten Morgen. Ich habe schon länger nicht mehr gesprochen. Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Ich möchte an der Predigt von der Heidi anknüpfen. Ich weiß nicht, ob ihr alle da wart, ob ihr es noch wisst. Die Predigt von vor 2 oder 3 Wochen, die hat nämlich über Jona gepredigt. Super, Heidi, hast gut aufgepasst. Manchmal vergisst man ja die eigenen Predigen. Und ich fand die Predigt so cool, dass ich einfach da anknüpfen möchte und eine andere Sichtweise auch einnehmen möchte. Und wir wissen alle, Gott wurde von Jona wurde von Gott berufen und er sollte zu dem Volk nach Ninive gehen und sagen, dass er sie vernichtet. Und wir wissen alle, Jona hat das nicht gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, warum wollte Gott, dass Jona nach Ninive geht? Was war an dieser Stadt denn so Besonderes? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Danke. Technik und so, gell? Und ich habe ein paar Fakten rausgeschrieben. Ich bin kein Geschichtsmensch, also wenn ihr besser seid als ich, ist es okay, aber ich hoffe, das passt soweit. Ich habe auch eine Landkarte, dass man weiß, wo man sich befindet. Ninive steht für das Assyrische Reich, stellvertretend. Assyrien war eines der größten Großreiche zu der damaligen Zeit. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Es hatte 120.000 Einwohner, wissen wir auch von Jona. Und Assyrien waren Gegner von Israel, was ich auch gelesen habe. Assyrien hat das Nordreich Israel auch vernichtet. Und die waren auch dafür bekannt, dass sie, ich würde mal richtige Massaker angerichtet waren. Assyrien hat ihren Namen von dem Gott Assur, den Kriegsgott. Das heißt, sie haben ganz viele Kriege geführt. Und was Gott selber gesagt hat, wegen ihrer Bosheit hat er sie verurteilt. Und ich habe auch gelesen, es war eine sehr stolze Stadt. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Assyrien auch wirtschaftlich wohl richtig gut war. Es war eine Handelsstadt. Das heißt, denen ging es eigentlich richtig gut. Und Gott hat sie verurteilt, weil sie so boshaftig waren. Und das heißt, für mich war die Stadt eigentlich vor Gott unwürdig. Die hatte eigentlich nichts, womit man sie hätte retten können. Sogar die Tiere darin wurden im Jona genannt. Und Jona hat sich geweigert, das Volk zu warnen, weil er kannte Gott. Er kannte Gottes Herzschlag. Er wusste, wenn er dahin geht, was ist, wenn sie Buße tun. Aber eigentlich wusste Jona das gar nicht. Und deswegen habe ich mal aufgedröselt, wie denn Jonas Charakter war, aus meiner Perspektive. Wir wissen nicht viel über Jona, aber Jona war für mich stolz, weil er hat von Gott den Auftrag bekommen und er hat es sich geweigert. Das heißt, er war auch ungehorsam und er war arrogant, er war überheblich, weil er gesagt hat, nee, da gehe ich nicht hin. Er wollte diesem Volk nicht diese Message geben und das Krasse finde ich, er hatte ja nicht mal eine gute Message, oder? Er geht dahin und ihr seid von Gott verurteilt. Und ich habe mir überlegt, wenn jetzt da ein Prophet bei uns in Günzburg auf dem Marktplatz stehen würde und sagen würde, Günzburg wird in 40 Tagen zerstören, was würden wir tun? Würden wir Buße tun? Würden wir unsere Habseligkeiten packen und abhauen? Würden wir noch mit den Leuten reden? Würden wir noch um Vergebung bitten? Was würden wir machen? Also es war nicht mal eine Segensbotschaft, es war eigentlich für mich eine schlimme Botschaft. Und eigentlich das, was er sich ja auch wünscht, dass sie vernichtet werden. Und nicht mal das hat er gemacht. Ich fand, er ist für mich auch gerechtigkeitsliebend, wenn man sich vorstellt, dass Assyrien der Feind Israels waren, die immer bekriegt haben, ist es ja nur gerecht, wenn die vernichtet werden, oder? Weil die haben die ja mies behandelt, einfach banal ausgedrückt, aber die haben die zerstört und haben die massakriert. Und was mir aufgefallen ist, Jona war für mich irgendwie leidenschaftslos. Weil man immer denkt, wenn man von Gott in einen Auftrag geschickt oder bekommt, dann ist man voller Leidenschaft, man brennt für dieses Projekt, man brennt für diesen Bereich und man hat richtig Bock, das zu machen, oder? Also wenn ich dran denke, ich habe als Stammleiterin nicht gebrannt am Anfang und ich habe Ja gesagt, das kann Gott uns geben, aber Jona hat nicht gebrannt. Er ist eigentlich erstmal in die andere Richtung gegangen, der ist abgehauen, der hatte kein Herz für dieses Volk. Für das, dass wir ja eigentlich Gottes Herzschlag weitergeben sollen. Und deswegen war Jona ein Held. Für mich war Jona nicht wirklich ein Held. Josef hat sein Volk gerettet, als er an den Palast gekommen ist. Mose hat ein ganzes Volk rausgeführt. David hat tausende Kriege geführt und das sind für mich Helden. Aber Jona war für mich oder ist für mich nicht ein Held. Er zeigt keine Treue, er zeigt nicht wirklich Buße. Es gibt zwar das, wo er bei dem Fisch im Bauch ist, wo er Gott schon lobt und preist, aber er nennt es nicht wirklich bei Namen, dass er ungehorsam war. Also er umschreibt es. Hatte er einen großen Glauben? Eigentlich auch nicht so wirklich. Also, wie gesagt, meine Sichtweise. Aber was hatte Jona? Das finde ich so cool. Er kannte Gottes Herzschlag. Und das finde ich so cool, auch wenn wir nicht viel über Jona wissen. Er kannte seinen Herzschlag. Und da gehe ich nachher darauf ein. Und deswegen meine Frage, was ist unsere Einstellung dazu? Denken wir auch manchmal, dass jemand nicht die Gnade Gottes verdient hat? Dein Chef, der dich mies behandelt, der dich unterdrückt, der dich nicht sieht, was du tust, was du leistest, was du jeden Tag für ihn machst. Deine Nachbarn, wo du jeden Tag die Hecke schneidest oder den Rasen mähst oder die Straße kehrst und die Nachbarn ärgern euch, weil ihr jetzt den einen Staubkorn da vergessen habt. Oder Familie, Freunde, wo ich sage, die haben nicht die Gnade verdient, weil die mein Erbe genommen haben oder uns blöd behandelt haben oder da ein falsches Wort gesprochen haben. Es ist der Partner, der einen mal verletzt, der einen enttäuscht, wo man sagt, ja, also meine Gnade kriegt er jetzt nicht. Oder wie sieht es mit unseren Verbrechern aus, die im Gefängnis sind, mit den Vergewaltigern, mit den Pädophilen, mit den Drogensüchtigen? Haben die Gnade verdient? Die haben ja wirklich schlimme Dinge getan. Und ich tue mir mit den Menschen, die im Gefängnis sind, schon sehr schwer, weil ich mir denke, die haben einen anderen Menschen massiv verletzt. Und das kann man sich selber manchmal gar nicht vorstellen oder nachvollziehen. Also sage ich mir, die haben nicht die Gnade verdient. Und doch kommt Gottes Herzschlag in Jona 4, 10 und 11. Das finde ich so cool, was Gott zu Jona sagt ganz am Ende. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn stehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Soll dich eine so große Stadt nicht schonen? Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie das abgelaufen ist, als Jona reingelaufen ist. Ich finde, die Heidi hat es super beschrieben. 3 Tage braucht es, um die Stadt Ninive zu durchqueren. Und Jona war es nur wert, einen Tag reinzulaufen und da zu stehen und sagen, 40 Tage seid ihr verurteilt. Und dann ist er gegangen. Er hat keine Predigt gehalten, wie ich heute Morgen, sondern er hat diesen Satz gesagt, ist gegangen und das hat der König gehört. Und was hat der König gemacht? Er hat seinen Trauersack angezogen, er hat sich gedemütigt und hat das Volk vom Fasten aufgerufen und sogar die Tiere. Tiere sollten auch fasten. Haben eure Tiere schon gefastet? Unsere glaube ich noch nicht, also nicht bewusst. Und das fand ich so krass, dass der König das gemacht hat, allein durch diesen einen Satz. Und Gottes Herzschlag berührt worden ist und er dadurch seine Gnade gezeigt hat, obwohl es dieses Volk nicht wert war in unseren menschlichen Augen. Dann habe ich überlegt, mit was kann man das bei uns noch vergleichen? Und ich habe gestern mich mit der Hanna unterhalten und musste an das Massaker vor 3 Jahren erinnern, am 7.10.2023, als die Hamas über das Volk Israel hergefallen ist, massiv, wo viele Traumata da sind, wo Menschen gestorben sind, wo viele Menschen heute noch drunter leiden. Und ich manchmal das vielleicht auch vergesse und nicht für das Volk Israel bete, weil ich so mit meinen Sachen beschäftigt bin, mit meiner Bubble, mit meinen Kämpfen, mit meinen Bergen, dass ich das manchmal vergesse, wie es den Menschen da geht, die massiv massakriert sind. Und dann habe ich so mit der Hanna mich unterhalten, wie reagiert eigentlich das Volk Israel auf sowas? Und es ist so krass, das, den Herzschlag der Juden kennenzulernen, dass ich euch was mitgebracht habe, weil ich kenne jetzt nicht persönlich einen Juden, aber es gibt super Zeitungen, ein bisschen Schleichwerbung, CSI, kriegt man Zeitungen, wo man viel lesen kann, wo man auch im Internet nachlesen kann. Und da habe ich gestern einen Bericht von einer Jüdin gelesen, die hat mit 16 Jahren ihren Vater verloren bei einem Terroranschlag. Da stand drinnen, dass 24 Patronen, wie heißt es, Löcher in dem Auto waren. Ihre Mutter war im Krankenhaus, ist danach im Pflegefall gewesen. Mit 17 Jahren hat sie eine Organisation oder ein Projekt gegründet, um anderen Menschen zu dienen. Und sie hat erzählt, ist ein ganz schlimmer Moment gewesen, den ich nicht in Worte beschreiben kann. Aber sie war in dem Krankenhaus, um ihre Mutter zu besuchen. Und da war eine Ü-70-jährige Dame in der Klinik, die war alleine, die war einsam, weil die Familie sie nicht besucht hat. Und sie wollte in dem Moment Licht sein. In ihrem schlimmsten Schmerz war sie Licht für diese Ü-70-Jährige. Fand ich krass. Dann hat sie geschrieben in diesem Artikel, da geht es auch um den 7. Oktober, wo ihr Bruder bei Mossad gearbeitet hat, über 100 Menschen das Leben gerettet hat. Der ist auch gestorben, obwohl er anderen Menschen das Leben gerettet hat. Ein anderer Bruder ist auch noch gestorben. Also die hat schlimme Dinge, finde ich, in ihren jungen Jahren erlebt. Und doch war es ihr Motiv, Licht sein zu wollen. Sei Licht, wenn es kein Licht gibt. Und das fand ich einen coolen Slogan. Und sie hat geschrieben, ich war am Boden zerstört. Elchanan war wie ein zweiter Vater für mich. Ich habe immer wieder versucht, das Gute im Leben zu sehen, Licht zu sein. Aber jetzt konnte und wollte ich einfach nicht mehr, gesteht Orit. Israel befand sich im Krieg. Das Volk war von den Hamas-Überfall traumatisiert und tausende Reservisten, darunter auch Orits Mann, wurden in den Reservedienst einberufen. Ich erhielt eine Nachricht von Soldaten im Norden. Orit, kannst du bitte kommen und unsere Gruppe Mut machen? Wir brauchen dich. Das erste Mal in meinem Leben wollte ich absagen. Ich konnte einfach nicht mehr. Aber dann dachte ich, haben sich diese Soldaten diesen Krieg ausgesucht? Vielleicht werden sie sterben. Wir wollten diesen Krieg nicht, aber wir Juden wissen, wir müssen ihn gewinnen, sonst gibt es uns nicht mehr. Also hat sie sich doch aufgerafft und sei in den Norden gefahren. Wie stark ist denn das in ihrem schlimmsten Leid, in ihrem schlimmsten Moment, dass sie doch noch Licht für andere ist? Können wir das auch? Oder denke ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr und ich gucke nur auf mich? Vielleicht ist es nicht ganz vergleichbar mit uns in Deutschland, weil ich sehr dankbar bin, dass ich hier nicht diesen Krieg miterlebe, dass plötzlich Bomben fallen oder ich Angst haben muss, wenn ich auf der Straße bin. Aber ich glaube, in unserem Land ist ein anderer Krieg. Und zwar sind es vielleicht nicht die offensichtlichen Waffen, die wir sehen, sondern es ist eher subtiler, dass unsere Psyche attackiert sind, dass Beziehungen attackiert sind, dass die Familien attackiert sind, die zerstört werden, gespalten werden, dass Leitungspositionen, Gemeinde attackiert sind, dass wir abhängig sind von Drogen, von den Medien, von all dem, wo wir abgelenkt werden, Gottes Reich zu tun und Licht sein zu können. Ich glaube, der Feind hält uns immer wieder gefangen in dieser Sache. Ist auch eine Art von Krieg, die uns erstmal nicht bewusst ist, die wir nicht offensichtlich sehen, aber die wichtig sind, das zu nennen. Und das ist für mich nicht das Gleiche. Ich finde das, was in Israel abgeht, finde ich tausendmal schlimmer. Und ich habe gestern mir gedacht, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin dankbar, dass ich in meinem Bett schlafen darf und ich darf ruhig schlafen. Ich muss nicht aufschrecken, weil jetzt irgendwie eine Bombe einfällt. Und doch ist sie Licht, so wie sie sagt, sei Licht, wenn es kein Licht gibt. Und es ist ein Auftrag an uns, Licht zu sein. Und das ist auch der Herzschlag Gottes. Und das finde ich so cool, dass Gott Jona seinen Herzschlag sagt. Jona wusste das und deswegen steht auch drin, warum ist Jona weggeblieben? Er hatte nicht Angst. Er hat sich nicht gefürchtet, sondern er hat gesagt, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. Könnt ihr der Hamas vergeben? Manchmal schwierig, oder? Und wir sind nicht mal direkt betroffen. Man sagt, es sind nur unsere Brüder und Schwestern. Aber wenn man zu euch jetzt sagen würde, ihr sollt heute in den Gazastreifen gehen, könnt ihr da Licht sein? Oder lauft ihr wie Jona weg? Und es muss nicht vielleicht der Gazastreifen sein. Das kann einfach euer Umfeld sein, wo Gott euch hingestellt hat. Und manchmal laufen wir, glaube ich, da einfach weg. Dann habe ich mir die Situation von Ninive nochmal angeguckt. Gott war in diesem Moment gnädig und hat dieses Volk verschont. Aber 100 Jahre später, ich weiß nicht, ob ihr Nahum schon mal gelesen habt, geht es nochmal um Ninive. 100 Jahre später zerstört Gott Ninive. Und Gott sagt, deine Hirten schlafen, König von Assyrien. Deine Mächtigen sind tot, dein Volk ist auf den Bergen zerstreut und niemand führt es wieder zusammen. Keine Heilung gibt es für deinen Bruch, von diesem Schlag erholst du dich nie. Jeder, der die Nachricht hört, klatscht vor Freude in die Hände, denn wen traf deine ständige Bosheit nicht? Das heißt, sie haben vor 100 Jahren bei Jona Buße getan und innerhalb von 100 Jahren sind sie zurückgekehrt zu ihrer Wurzel der Boshaftigkeit und haben wieder schlimme Dinge getan. Und er sagt, hey, deine Hirten schlafen, die Mächtigen sind tot und das Volk ist zerstreut. Wie krass ist es, wenn wir Gottes Gnade erfahren, ihn vergessen und wieder zurückfallen in unser altes Ich vielleicht. Und hier meine Frage an dich, bist du eingeschlafen? Bist du innerlich tot oder lebst du? Wie sieht es mit deiner Familie aus? Ist sie eine Einheit, ist sie eine Gemeinschaft oder ist sie auseinandergesplittet? Und wie sieht dein Herz aus? Ist dein Herz mit Gottes Herzschlag verbunden, wo er sagt, hey, meine Gnade ist für jeden? Oder ist in deinem Herzen die Bosheit, die Bitterkeit, Enttäuschung, Verletzung, Hass und Wut, was bestimmt gerechtfertigt ist, wenn ich mir angucke, Jona war für mich, das war für mich gerechtfertigt, dass er sauer auf die Assyrer war, weil die haben sein Volk vernichtet. Ist doch gerecht, oder? Wenn die vernichtet werden. Wenn ich heute was klaue, dann werde ich vors Gericht gezogen, oder? Und bekomme meine Strafe, oder? Und da habe ich gestern mich mit der Hannah unterhalten, aber trotzdem sind unsere Gerichte auch gnädig, weil wenn ich eingestehe, dass ich einen Fehler gemacht habe, kriege ich vielleicht nicht lebenslang, sondern vielleicht nur 10 Jahre. Wenn euer Kind was macht, euch bestiehlt, euch beklaut, kriegt es eine Strafe, oder? Manchmal. Aber wir haben Strafen bekommen. Aber wenn wir zu Mama oder Papa hingehen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe gestohlen, ich habe geklaut, könnt ihr dann das Kind noch bestrafen? Könnt ihr ihm quasi noch ein Watschen geben oder ins Zimmerarrest, Hausarrest geben? Oder seid ihr gnädig? Und belohnt das Kind, hey, das war nicht gut, ich will das nicht mehr. Könnt ihr euer Kind noch bestrafen? Ist gleich ein bisschen schwierig, oder? Also ich finde es schwierig, wenn es schon mal ehrlich ist. Und ich fand es voll krass, was mit Ninive passiert ist. Es ist auch ein bisschen traurig, weil sie haben Gottes krasse Gnade bekommen, obwohl sie nicht würdig waren. Und 100 Jahre später hat er sie vernichtet. Er hat sie vernichtet, es gibt Ausgrabungsstätten, das habe ich gelesen. Er hat dieses Volk vernichtet, er hat seine Zusage wahrgemacht und ich weiß nicht, ob er noch einen Boten geschickt hat, aber der Nahum hat alles über Ninive geschrieben, aber sonst ist nichts mehr für bekannt, glaube ich. Und das fand ich so krass. Und wenn man in das Neue Testament geht, wie haben die Jünger sich verhalten, als Jesus gestorben ist? Wisst ihr das? Genau, sie waren traurig und sie sind zurück in ihr altes Leben gegangen. Jesus hat ihnen zugesprochen, ihr sollt Menschenfischer sein. Und was haben sie gemacht? Sie waren wieder am See und haben Fische gefangen. Und sie haben nicht mal Jesus erkannt, wo er gekommen ist, sondern sie sind zurück in ihr gewohntes Umfeld gegangen. Sie haben nicht das gemacht, wo Gott sie berufen hat, wo Gott gesagt hat, das sollen sie tun. Und meine Frage, bist du bereit, ein Menschenfischer zu sein? Weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir Gottes Herzschlag weitergeben an unseren Nächsten. Und das ist unser Nachbar, das ist unsere Familie, das sind unsere Arbeitskollegen, das sind die Menschen hier auf der Straße. Und ich glaube, es ist wert, dass sie Gottes Herzschlag kennenlernen. Ob ich mal will oder nicht. Jona hatte keinen Bock. Ich habe auch nicht immer Lust. Aber ich glaube, Gottes Herzschlag sollte größer schlagen als mein Wille. Und ich nehme mir das zu Herzen und will nicht nur am Freitag den Kindern von Jesus erzählen, sondern ich versuche das in meiner Arbeit. Und das ist in der Arbeit, kostet es Mut, es kostet Überwindung, weil das heißt ja bekennen und dazu stehen und sich zu wappnen, dass man auch Gegenwind bekommt. Und ich weiß nicht, ob euch mein T-Shirt aufgefallen ist, das habe ich gekauft, das heißt Jesus Loves You. Das habe ich die Woche getragen, das hat dann gleich zu Gesprächen geführt oder den Schülern ist das aufgefallen oder gestern beim Freitag beim Vormarkt hat mich einer angesprochen. Also dadurch kann man auch mit Leuten ins Gespräch kommen, weil ich darf nicht im Unterricht vorne hinstehen und predigen, aber wie komme ich sonst mit den Menschen ins Gespräch? Und ich glaube, am Ende lohnt sich das und ich weiß, wer für mich ist, dann kann niemand gegen mich sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Und ich weiß, es hat nicht jeder die Gabe der Evangelisation. Ich habe es ja auch nicht. Wir haben Gabentisch gemacht, das kam nicht raus. Aber ich glaube, dass jeder von uns den Auftrag bekommen hat. Das können wir in allen vier Evangelien am Ende lesen. Oder zumindest bei drei, glaube ich. Wir sollen den Menschen von Jesus erzählen. Und das ist so wichtig. Und das heißt nicht, ja, also ich kann nicht wie da vorne der Christian Lobpreis machen oder die Martina. Ich kann das nicht wie die Heidi bringen. Das ist egal. Gott will dich so gebrauchen, so wie du bist. Und er hat Jona gebraucht. Und er kannte Jonas Herzschlag, der voller Zorn war, voller Hass. Und er hat ihn trotzdem benutzt, oder? Obwohl er sein Herz wusste. Und wir wissen alle, Gott nutzt nicht die perfekten Menschen. Aber Jona finde ich schon ein krasses Beispiel, als er ihn gebraucht hat, um dem Volk zu sagen, ich zerstöre euch. Deswegen lauf nicht weg vor dem großen Auftrag, den Gott jedem Menschen mitgegeben hat. Wir sollen hingehen und sie zu Jüngern machen. Und Gott will genau dich gebrauchen, da wo du bist. Und ich habe einen Abschluss von der Orit, das finde ich so cool, was die am Ende noch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber ich lese es euch einmal vor. Auf Pedajas Beerdigung habe ich beschlossen, ich werde nicht aufhören. Ich weiß, dass es Licht nach der Dunkelheit gibt. Nach jedem Verlust, sei er noch so schwer, habe sie neues Leben gesehen. Liebe, Ehe, ein Kind, Zeichen dafür, dass das Gute existiert, auch wenn das Böse real ist. Wir dürfen das Gute nicht ignorieren, nur weil es Böses gibt. Wir haben immer die Wahl, ob wir uns auf Licht oder Dunkelheit fokussieren wollen. Und sie hat auch in ihrem Bericht geschrieben über die Holocaust-Überlebenden. Die hatten die Entscheidung, wähle ich das Leben oder wähle ich den Tod. Dank bestimmten Holocaust-Überlebenden sind Familien entstanden. Sie haben sich verliebt, sie haben Familie gegründet, sie haben Projekte gemacht. Und wie schaffen das Holocaust-Überlebende zu leben und große Dinge zu machen? Und das fand ich so stark, wie sie sagt, wir haben immer die Wahl, ob wir uns auf Licht oder Dunkelheit fokussieren wollen. Orit ist sich sicher, wenn du noch auf dieser Welt bist, dann hat Gott eine Mission für dich. Er hat entschieden, dass er dich braucht. Orit hat sich immer wieder dafür entschieden, ihr Licht leuchten zu lassen. In Israel ist sie eine bekannte Influencerin und gefragte Rednerin bei Veranstaltungen zur Traumabewältigung. An diesem Abend ermutigt sie auch ihre Zuhörer in Hamburg, ob du glücklich oder traurig bist, ist nicht von deinen Lebensumständen abhängig, sondern es ist eine Entscheidung, die du triffst. Mach nicht die Welt für deine Gefühle verantwortlich. Es gibt jeden Tag etwas, wofür du dankbar sein kannst. Scheine, leuchte, mache die Welt zu einem besseren Ort. Amen dazu.